ist generell bei SE-Gründungen immer im Hinterkopf, auch wenn die Unternehmen das nicht zugeben wollen immer. Aber in der Regel geht es auch um die Mitbestimmung, wenn nicht nur um die Mitbestimmung bei SE-Gründungen. Und bei SAP war es so, dass das Unternehmen ausdrücklich angekündigt hat, wir gründen eine SE, um eine schlankere Aufsichtsratsstruktur zu bilden, um den Aufsichtsrat zu verkleinern.
Das Worst-Case-Szenario ist zunächst einmal, dass wir vermutlich eine Bestätigung darüber haben, dass die sogenannten Vorrats-SEs erlaubt sind und dass man letztlich mit der Verwendung dieser Vorrats-SEs bestehende Mitbestimmungsstrukturen, jedenfalls auf der Holding-Ebene, also an der Spitze eines Konzerns, aushebeln kann.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Ja, und mit diesem etwas anderen Einstieg auch nochmal von uns hallo und herzlich willkommen zu unserer 5. Folge Fokus Aufsichtsrat. Heute mit dem angekündigten Spotlight auf das Thema Mitbestimmungsvermeidung. Ich bin wie immer Linda Achtermann und bei mir ist auch wie immer
Annie Münzberg vom Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung.
Wir wollen über das Thema Mitbestimmungsvermeidung durch die Rechtsform SE sprechen. Und SE, diese Abkürzung, die sehen wir alle oft, gerade in den Börsennachrichten hinter großen Firmennamen, wie zum Beispiel Vonovia SE, BioNTech SE oder auch Tesla SE. Doch wir wollen uns fragen, was heißt das und was steckt dahinter? Da wollen wir heute hinschauen.
Genau, ein gutes Beispiel wäre auch noch die Zalando SE. Das ist vielleicht beim jüngeren Personenkreis auch gerade bekannt. Das sieht man auch immer ganz gerne. SE ganz grundsätzlich ist eine europäische Rechtsform. Das ist eine europäische Aktiengesellschaft. Mein Kollege Felix erläutert uns das gleich. Der kann das auf jeden Fall besser als ich noch, dadurch, dass er Jurist ist. Vielleicht so viel dazu. Also die SE kann genutzt werden, sollte nicht, kann aber genutzt werden, um Mitbestimmungsrechte und Arbeitnehmerbeteiligung auszuhebeln. Also in Rechtsform, in Unternehmen. Wir haben die Folge jetzt Problem mit Bestimmungsvermeidung genannt, aus dem Grund, weil wir eben auf diese blinden Flecken aufmerksam machen wollen, gegen die wir eben auch kämpfen oder für die wir uns einsetzen. Und es gibt, das möchte ich auch vielleicht zu Beginn sagen, es gibt aber auch mitbestimmte positive Beispiele dieser europäischen Aktiengesellschaft. Das wären beispielsweise Unternehmen wie BASF oder eben auch E.ON, die Allianz oder eben auch SAP. Da kommen wir dann später noch mit Sebastian zu. Und dann hören wir uns doch mal von Felix an, was denn die SE jetzt im Kern eigentlich ist.
Also die SE, Societas Europaea, Europäische Aktiengesellschaft, das ist eine originär europäische Rechtsform. Das heißt, sie basiert nicht auf dem deutschen Recht wie eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH, sondern auf europäischen Rechtsakten. Und sie ist ins Leben gerufen worden, um Unternehmen innerhalb der EU die grenzüberschreitende wirtschaftliche Tätigkeit zu erleichtern. Es ist also eine Idee der Harmonisierung des Gesellschaftsrechts. Weil wir müssen sehen, in Frankreich gibt es eigenes Gesellschaftsrecht für die SA, das ist die französische Aktiengesellschaft, genauso wie in Italien, Holland oder anderen EU-Mitgliedstaaten. Und wenn Unternehmen grenzüberschreitend tätig werden möchten und zum Beispiel Niederlassungen gründen möchten in anderen Ländern, dann kann das mitunter ja zu einem erhöhten Bürokratieaufwand beispielsweise führen. Und die Europäische Aktiengesellschaft soll hier Abhilfe schaffen und den EU-Binnenmarkt quasi fördern und diese grenzüberschreitende Tätigkeit erleichtern.
Leider hat diese Rechtsform allerdings auch einen fiesen Beigeschmack. Und zwar sehen wir das von 122 SE-Konstruktionen mit mehr als 2000 Beschäftigten in Deutschland, nur 19 paritätisch mitbestimmt sind oder beziehungsweise einen paritätisch mitbestimmten Aufsichtsrat haben. Und diese SE, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, wird gerne genutzt, um Mitbestimmung oder vorhandene Mitbestimmung im Aufsichtsrat auszuhebeln. Die Krux an der Sache ist, dass bei dieser Rechtsform nur einmal über die Mitbestimmungsrechte und die Arbeitnehmer- und Arbeitnehmendenbeteiligung verhandelt werden muss. Und das ist zu Beginn dieser Umwandlung bzw. Gründung. Das ist unabhängig davon, wie groß das Unternehmen noch wird oder wie stark es wächst.
Genau. Und in dieser Folge wollen wir beispielhaft eben auf zwei Fälle gucken, wo wir genau das nochmal exemplarisch sehen können und auch sehen können, dass es auch noch weitergehen kann. Denn bei beiden Unternehmen, die wir uns heute anschauen, wurde versucht, bestehende Mitbestimmung zu schwächen oder gar komplett auszuradieren. In beiden Fällen wurde geklagt, doch der Ausgang der Klagen war höchst unterschiedlich und hat das Potenzial, die Unternehmensmitbestimmung, so wie wir sie kennen, man muss es so dramatisch sagen, nachhaltig zu verändern.
Das stimmt, ja. Wir werden an diesen beiden Fällen vor allem drei Dinge sehen. Das ist, dass die Mitbestimmung in der Rechtsform der SE in bestehenden Gesetzen nicht ausreichend geregelt ist und mittels Schlupflöcher Mitbestimmungsrechte ausgehebelt werden können oder gezielt vorenthalten oder eben auch komplett entzogen werden können. Und diese Schlupflöcher in der SE-Gesetzgebung könnten unsere Mitbestimmungslandschaft nachhaltig verändern und sogar ausradieren auf europäischer sowie auf nationaler Ebene. Und der Gesetzgeber hat aber eben auch, um nicht dieses Untergangsszenario nur malen zu wollen, sondern der Gesetzgeber hat eben auch Handlungsspielräume, die genutzt werden, verteidigt werden sollten, um die Mitbestimmung eben zu sichern.
Und unsere beiden Gesprächspartner, wir haben gerade schon einen gehört und halb vorgestellt, sind zum einen Felix Giesecke. Er ist hier am IMU Volljurist und arbeitet zu den Themen Unternehmensrecht und Corporate Governance. Er hat uns die Abkürzung SE gerade nochmal erläutert und mit ihm habe ich über den Fall der Olympus Holding SE gesprochen.
Unser anderer Gesprächspartner ist mein lieber Kollege Dr. Sebastian Sick. Er ist auch schon hier im Podcast aufgetreten, ist auch Volljurist beim IMU und genau wie Felix Experte für Unternehmensrecht und Corporate Governance, sitzt außerdem auch noch im Aufsichtsrat bei KPMG und hat für die Hans-Böckler-Stiftung damals den Fall des Unternehmens SAP im Rechtsteam mit begleitet, beziehungsweise im klagenden Rechtsteam, muss man sagen, mit begleitet und hat mit dir, liebe Linda, intensiv über diesen Fall gesprochen und gibt uns heute ganz exklusive Einblicke in diesen Prozess.
Genau, ich habe mit den beiden, mit Felix und Sebastian, insgesamt so 2 Stunden sprechen dürfen über diese beiden Fälle und wir hören jetzt in dieser Folge Ausschnitte und zwischendurch sind du und ich, Annie, auch immer mal wieder da, um zwischen den beiden Fällen überzuleiten, Themen miteinander zu verknüpfen, vielleicht nochmal eine Definition nachzuschieben oder einfach nochmal Orientierung zu geben. Wo befinden wir uns jetzt auch auf unserem Weg der Beweisführung? Und ich würde sagen, wir können jetzt einfach inhaltlich losgehen.
Fangen wir mit dem Fall der Olympus Holding SE an und schauen in die Fallakte. Wie der ein oder andere vielleicht schon weiß, ist Olympus ein japanischer Konzern, der Niederlassungen sowohl in Deutschland als auch in anderen EU-Mitgliedstaaten hat. Dieser Konzern wandelte sich in eine SE um. Der Konzernbetriebsrat hat daraufhin geklagt, denn auf diesem Weg zur Umwandlung in eine SE wurden Mitbestimmungsstrukturen komplett ausgehebelt. Und der EuGH entschied es dieses Jahr genau am 16.05.2024 wie folgt über diese Klage.
Die Grundfrage des EuGH geht zurück auf Vorlagefragen des Bundesarbeitsgerichts, welches wissen wollte, wie quasi die Rechtstexte, auf denen die SE basiert, in diesen konkreten Fällen auszulegen sind. Und es ist so, dass bei der Gründung einer SE grundsätzlich ein sogenanntes Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren durchzuführen ist, bei dem verhandelt werden soll, wie die Mitbestimmung im Aufsichtsrat beispielsweise aussieht oder aber auch, ob und inwieweit bzw. mit welchen Rechten ein SE-Betriebsrat oder im Zweifel auch ein europäischer Betriebsrat errichtet werden kann. Im Falle Olympus ist es ja so, dass wir eine SE haben, die ohne Arbeitnehmer gegründet worden ist. Das heißt, dieses Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren konnte faktisch gar nicht durchgeführt werden. Und nun stellte sich die Frage, wie sieht es eigentlich aus, wenn eine solche SE ohne Arbeitnehmer anfängt, Beschäftigung aufzubauen, also aktiviert wird? So spricht man auch in der juristischen Fachsprache darüber. Und diese Frage stellte nun also das Bundesarbeitsgericht, dem Europäischen Gerichtshof, muss eine Verhandlung mit den Arbeitnehmern über deren Beteiligung stattfinden, wenn eine SE aktiviert wird und hier in dem Fall quasi mittelbar Beschäftigung aufbaut, weil sie als Holdinggesellschaft eingesetzt wird. Also die SE selbst hatte nach wie vor keine eigenen Arbeitnehmer, aber über Tochtergesellschaften verfügte sie über mindestens 800 Beschäftigte. Und diese Frage hat der EuGH negativ beschieden. Er hat gesagt, das Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer ist nur im Gründungsstadium durchzuführen und es gibt keine Anhaltspunkte in den Rechtstexten dafür, dass dieses Verfahren nachgeholt werden kann. Mit der Folge, dass man nun stets eine arbeitnehmerlose SE gründen kann, die nennt man auch Vorrats-SE, und diese im Anschluss an die Gründung beliebig zum Beispiel als Gesellschafterin in einer Holding einsetzen kann, um so ja beispielsweise auch Mitbestimmungsrechte auszuhebeln, die bereits bestehen.
Das Unternehmen Olympus kennen wir von seinen Kameras. Es stellt aber auch Medizinprodukte im weitesten Sinne her. Und ursprünglich, das haben wir schon gesagt, stammt es aus Japan. Die damalige Olympus Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg betrieb das europäische Geschäft des Konzerns. Und vor der Gründung der SE beschäftigte Olympus rund 800 Mitarbeitende in Deutschland und verfügte damit über eine Drittelbeteiligung im Aufsichtsrat, wie es das deutsche Drittelbeteiligungsgesetz für Unternehmen mit mehr als 500 und weniger als 2000 ArbeitnehmerInnen vorsieht. Doch jetzt kommen wir zu der Frage, wie vollzog sich denn jetzt die Umwandlung in eine SE, die wie mit einem Zaubertrick diese Mitbestimmung einfach so ausradierte, Annie?
Ja, die Olympus Holding war ganz ursprünglich eine GmbH, also die Olympus Holding GmbH. Sie hatte Tochtergesellschaften ohne Arbeitnehmende in Deutschland und England und diese beiden Gesellschaften gründeten dann zusammen eine Holding SE. Zunächst ebenfalls ohne eigene Beschäftigte, was man grundsätzlich als Vorrats-SE bezeichnet. Und bereits einen Tag nach dieser Gründung wurde die SE dann als Gesellschafter der bestehenden Olympus Holding GmbH eingesetzt. Und damit wurde eben die neu gegründete SE zur neuen Muttergesellschaft der GmbH in Deutschland.
Ich würde im Ergebnis sagen, dass ich dieses Urteil auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es für mich in Teilen unlogisch erscheint. Es ist so, dass die SE-Verordnung klar vorschreibt, dass wenn ich eine SE gründen möchte, ich dieses sogenannte Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren zwingend durchzuführen habe. Dann wird aber gesagt, für Fälle, in denen eine SE gegründet werden soll ohne Arbeitnehmer, dass man darauf ausnahmsweise verzichten kann, dieses Verfahren bei Gründung durchzuführen. In Deutschland hat sich dann die Rechtsauffassung durchgesetzt, dass man in solchen Fällen aber dann dieses Verfahren nachzuholen hat, sobald diese Vorrats-SE, so nennt man die arbeitnehmerlos gegründeten SEs, aktiviert wird, also Beschäftigung aufbaut. Und wenn der EuGH jetzt beispielsweise sagt, wie im konkreten Fall, dass es für diese Nachholung aber keine Grundlage weder in der SE-Verordnung noch in der SE-Richtlinie gibt, dann ist das insofern überraschend, als dass es in der SE-Verordnung ja aber die klare Vorgabe gibt, dass es immer bei Gründung ein Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren geben muss. Das ist unlogisch. Das kann man erstmal so festhalten. Und darüber hinaus führt es auch die gesamte Idee der Gründungsmöglichkeiten einer SE ad absurdum. Denn das ist quasi der zweite Gedanke, den man hier noch mitdenken muss. Eine SE kann ich nicht als sogenannte natürliche Person gründen. Im Gegensatz zu einer GmbH, da brauche ich 25.000 Euro, dann gehe ich zum Notar, dann trage ich die ins Handelsregister ein und wenn ich möchte und gewerblich tätig werden möchte, dann brauche ich auch noch eine Gewerbeanmeldung beim Finanzamt beispielsweise. Eine SE können nur schon bestehende Unternehmen gründen und das müssen auch immer Unternehmen aus der EU sein. Ja? Und dann gibt es einfach vier Varianten, wie diese SE gegründet werden kann, nämlich eine Holding von zwei bestehenden Gesellschaften in EU-Mitgliedstaaten, die sich quasi eine gemeinsame Holding gründen. Die können aber auch zum Beispiel eine gemeinsame Tochter gründen und sie können auch aufeinander verschmelzen zu einer SE, also eine französische SA und eine deutsche AG beispielsweise. Und ausnahmsweise gibt es auch die Möglichkeit der Umwandlung wie bei SAP, dass sich eine deutsche AG in eine SE umwandelt. Dann braucht sie aber seit mindestens 2 Jahren Tochtergesellschaften innerhalb der EU. Das heißt, es braucht immer ein Mehrstaatlichkeitsprinzip und es braucht immer Unternehmen, die tätig werden. Und wenn man sich dann den Olympus-Fall anguckt, dann ist es ja nicht so, dass die Olympus Holding GmbH selbst unmittelbar eine Holding SE gegründet hätte. Wenn sie das nämlich getan hätte, noch mit einer weiteren europäischen Gesellschaft, dann wäre der Mitbestimmungsstatus erhalten geblieben, der bei der Olympus Holding GmbH bestanden hat. Weil ein weiteres Prinzip, was bei der Gründung einer SE immer zu berücksichtigen ist, ist das sogenannte Vorher-Nachher-Prinzip. Das heißt, der Mitbestimmungsstatus, der bestanden hat bei den Gründungsgesellschaften, muss auch fortbestehen bei der zu gründenden SE. Und wenn ich jetzt diese Vorrats-SEs mir anschaue, die ja hier am Anfang des Verfahrens auch standen, dann habe ich natürlich den Fall, dass ich Unternehmen habe ohne Beschäftigung, also auch ohne Mitbestimmung. Und wenn ich dann zulasse, dass eine Vorrats-SE gegründet werden kann, obwohl, wie gesagt, ja eigentlich dieses Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren und so weiter auch durchgeführt werden muss, dann hebel ich ja auch das Vorher-Nachher-Prinzip irgendwie aus, weil die Gründungsphase eigentlich erst dann abgeschlossen ist, wenn ich das Ziel der SE kenne. Ja, also solange ich eine SE ohne Beschäftigte gründe auf Vorrat, kann ich eigentlich dem Sinn und Zweck nach nicht davon sprechen, dass diese Gründungsphase schon beendet ist. Obwohl die Gesellschaft natürlich faktisch schon eingetragen ist ins Register.
Bei der Einführung der SE wurde auch die sogenannte SE-Richtlinie verabschiedet, die Felix bereits erwähnt hatte. Die Arbeitnehmerbeteiligung in einer SE basiert nämlich auf der Umsetzung dieser SE-Richtlinie durch nationale Gesetze. Und in Deutschland ist es das SE-Beteiligungsgesetz, SEBG, von 2004. Die Richtlinie legt unter anderem fest, das hat Felix auch schon erwähnt, dass ein besonderes Verhandlungsgremium der Arbeitnehmer und Vertreter der Gründungsgesellschaften eine Beteiligungsvereinbarung abzuschließen haben. Und wird innerhalb von in der Regel 6 Monaten keine Einigung erzielt, greift eine Auffangregelung, die sich am höchsten bisherigen Mitbestimmungsgrad orientiert. Und das ist das bereits erwähnte Vorher-Nachher-Prinzip. Im Fall Olympus fand dieses Beteiligungsverfahren bei Gründung der SE überhaupt nicht statt, weil die SE ohne ArbeitnehmerInnen und nur auf Vorrat errichtet wurde. Und der EuGH sagte dazu auf Nachfrage, dies müsse auch nicht nachgeholt werden, wenn die SE als Holding eingesetzt und damit aktiviert wird.
Wir springen jetzt ins Jahr 2014 und damit zu unserem zweiten heutigen Fall. In diesem Jahr wandelte sich das deutsche Softwareunternehmen SAP ebenfalls in eine SE um. Zu diesem Zeitpunkt herrschte jedoch paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat. Der Grund für die Umwandlung war das Bestreben, schlankere Strukturen zu schaffen und sich zu internationalisieren. Auch im Aufsichtsrat.
Wir schauen in die Fallakte. SAP ist ein aus Deutschland kommendes, global agierendes Softwareunternehmen mit Sitz in Walldorf. Der SAP-Konzern beschäftigte zum 31. Dezember 2023 über 107 Mitarbeitende. 2014 wandelt sich die AG in eine SE um, mit der Ansage, man wolle sich in der Organisationsstruktur verschlanken, auch im Aufsichtsrat. Was das genau heißen sollte, war den Beschäftigten nicht ganz klar und deswegen klingelte bei Dr. Sebastian Sick das Telefon.
Und dann habe ich erst die gewerkschaftliche Seite bei SAP ein bisschen informiert und dann wurde ich auch eingeladen zu einer größeren Veranstaltung, die auch öffentlich war bei SAP, wo auch, weiß ich nicht, vielleicht 150 Leute waren oder so, also breitere Öffentlichkeit, um denen aus Arbeitnehmersicht nochmal zu erklären, was bedeutet es, wenn SAP jetzt eine SE wird, weil das für die meisten Arbeitnehmer Hieroglyphen sind und die meisten auch noch nichts damit zu tun hatten, auch die Arbeitnehmervertreter.
Wie würdest du denn die Stimmung dann vor Ort beschreiben? Du hast ja gesagt, du wurdest dann auch relativ zeitnah eingeladen, um dann da auch die Belegschaft oder die Arbeitnehmervertreter zu informieren. Wie haben die denn auf diese Entwicklung reagiert?
Ja, ich meine, bei SAP ist ja ein sehr akademisches Umfeld, insofern auch hochqualifizierte Arbeitnehmervertreter. Insofern haben die auch ein großes Interesse, sich da aufzuschlauen und auf den Stand zu bringen. Insofern waren die sehr interessiert an dem, was man erzählt und haben das erstmal ganz interessiert aufgenommen und versucht, sich aufzustellen. Und dann haben sie auch gemerkt, dass es durchaus komplexer ist, das Thema SE-Gründung. Und dass man es mit reiner üblicher Betriebsratsarbeit nicht gewuppt kriegt, wenn man sich gut aufstellen will, dass da schon externer Sachverstand nötig ist und dass die meiste Erfahrung in SE-Gründungen natürlich auf Gewerkschaftsseite gegeben ist. Insofern war dann schon auch bei den gewerkschaftsfernen Arbeitnehmervertretern oder, wenn man es überspitzt sagen will, bei den Gewerkschaftshassern trotzdem die Erkenntnis oder das Interesse vorhanden, das Know-how der gewerkschaftlichen Seite abzugreifen.
Ja, und so kam es, dass Sebastian anfing, sich mit dem Fall zu beschäftigen. Und er hat es im letzten Satz selber schon angekündigt. Nach seiner Beratung wollte man seine und die gewerkschaftliche Expertise abgreifen. Und deswegen wurde er auch in das besondere Verhandlungsgremium zum Aushandeln der Arbeitnehmerbeteiligung in der SAP-SE berufen.
Ja, und bei diesem Verhandlungsgremium handelt es sich eben um ein Instrument, das es bei Olympus eben gar nicht erst gegeben hat. Und auch im eher gewerkschaftsfernen Umfeld bei SAP war auch dieses Einberufen meines Kollegen Sebastian Six eine absolute Neuerung. Denn vor Sebastian gab es überhaupt keinen externen Gewerkschaftsvertreter, der je eine Funktion im Konzern hatte. Und dank Sebastian können wir jetzt eben heute mehr über diesen Fall erfahren und uns anhören, wie so ein Gremium überhaupt aussieht.
Aus jedem Land, in dem es SAP Beschäftigte gab, waren dann auch Vertreter im Verhandlungsgremium, in der Regel ein Vertreter aus jedem Land, sodass das Verhandlungsgremium mit 32 Arbeitnehmervertretern besetzt war, wovon 7 aus Deutschland kamen und 25 weiterer jeweils einer aus jedem weiteren Mitgliedstaat der EU. Und unter den Deutschen wiederum waren 2 Gewerkschaftsvertreter und einer davon war ich. Der andere war wiederum ein Betrieblicher von SAP. Es kommt dazu noch, das besondere Verhandlungsgremium kann sich auch Sachverstand an Land ziehen, also kann Sachverständige organisieren. Ich war ja quasi als Experte Mitglied im besonderen Verhandlungsgremium, aber nicht der zusätzliche Sachverständige. Da haben sie sich dann noch einen Rechtsanwalt genommen, der allerdings auch schon gut kooperiert hat mit den Gewerkschaften, da bekannt war, aber auch schon bekannt war im Unternehmen. Insofern einer, mit dem alle gut zurechtkommen konnten. Aber das war schon wichtig, ich im Verhandlungsgremium als Mitglied und der nochmal als Rechtsanwalt. Denn es war jetzt nicht so, dass man der Gewerkschaft alle Verantwortung abgegeben hat in den Verhandlungen, obwohl man von mir schon recht viel erwartet hat, nämlich die Expertise da reinzubringen. Insofern auch einen immensen Zeitaufwand reinzubringen und das war auch eine durchaus heikle Angelegenheit, weil ich zwar da reingewählt war mit der Erwartung, Expertise reinzubringen, aber SAP war auch in den Verhandlungen besonders, nämlich in dem Sinne, das sind die meines Wissens die umfangreichsten SE-Verhandlungen, die es bisher jemals gegeben hat. Denn SE-Verhandlungen sind per Gesetz auf höchstens 6 Monate angelegt, mit einer Option der Verlängerung um nochmal ein halbes Jahr. Ist sehr unterschiedlich, wie das läuft. Es gibt Verhandlungen, die sind nach einem Tag abgeschlossen. Es gibt Verhandlungen, die sind nach einer Woche abgeschlossen. Und es gibt SAP mit Verhandlungsabschluss am letzten Tag um 17 Uhr bei Ablauf der 6-Monatsfrist. Und dabei eben 50 volle Verhandlungstage plus die internen Sitzungen. Und das zeigt, dass es ein sehr diskussionsfreudiges Umfeld ist, aber auch, dass die Interessen sehr kontrovers sind und keinesfalls einheitlich sind, weder auf Unternehmensseite noch auf Arbeitnehmerseite in Europa bei SAP.
Ein Knackpunkt neben der Ansage des Unternehmens, man wolle den bis dahin 16-köpfigen Aufsichtsrat verkleinern, war auch das Bestreben, die designierten Gewerkschaftssitze, die es laut deutschem Mitbestimmungsgesetz bis dato geben musste, abzubauen.
In diesen Verhandlungen, im besonderen Verhandlungsgremium, setzte man dann alles daran, eben diese zusätzlichen Gewerkschaftssitze nicht zu verlieren und beizubehalten.
Naja, nachdem zuerst es hieß, okay, die wollen keine gesicherten Sitze für Gewerkschaftsvertreter, habe ich gesagt, ja, ist nicht vorgesehen. Das Gesetz sagt, wenn eine AG, eine Aktiengesellschaft in der SE umgewandelt wird, Fall der Umwandlung, dann ändert sich ja nur das Rechtskleid. Ansonsten bleibt das Unternehmen identisch. Da ändert sich gar nichts, außer dass anstelle AG da SE steht. Insofern sagt das Gesetz auch, alle Elemente der Arbeitnehmerbeteiligung müssen beibehalten werden. Da habe ich gesagt, ja klar, dazu gehören auch die Gewerkschaftssitze. Insofern könnt ihr gar nicht die gesicherten Gewerkschaftssitze abschaffen.
Was Sebastian und seine Kollegen in den Verhandlungen geschafft haben, war wirklich mehr als überraschend. Am Ende stand fest, nach der SE-Umwandlung wird der Aufsichtsrat von 16 auf 18 Sitze vergrößert und die Gewerkschaftssitze bleiben. Das ist aber nicht alles. Es gab noch ein großes Aber, oder Annie?
Richtig, ja. Und zwar wurde die Option mitverhandelt, dass das Unternehmen den Aufsichtsrat verkleinern darf. Hier würden dann die Gewerkschaftssitze entfallen komplett. Und das sollte doch Auswirkungen haben. Zu denen kommen wir gleich. Aber erstmal wurde bei SAP ein neuer Aufsichtsrat gewählt.
Es war eine Urwahl, was sehr ungewöhnlich ist für die Größe des Unternehmens, also Direktwahl der Beschäftigten. Und ich bin damals mit den meisten Stimmen von allen Kandidaten gewählt worden. Das war auch ein großes Politikum, ging auch groß durch die Presse. Erstmals externer Vertreter. Die wollten die Gewerkschaften aus dem Aufsichtsrat raushalten, haben unter anderem deswegen auch aus meiner Sicht die SE gegründet, wollten den Aufsichtsrat verkleinern, haben deswegen die SE gegründet. Was haben sie gekriegt? Einen größeren Aufsichtsrat und den ersten Gewerkschaftsvertreter drin. Das war erstmal politisch ganz überraschend und interessant.
Und was dann folgte, war zwar nicht wirklich überraschend, wird für uns aber jetzt besonders interessant. Denn obwohl die Verhandlungen ein voller Erfolg waren, war die fehlende Regelung für die Gewerkschaftssitze bei einer möglichen Verkleinerung des Aufsichtsrats ein Punkt, den Verdi und die IG Metall so nicht stehen lassen wollten.
Ja, und schon während der Verhandlungen im besonderen Verhandlungsgremium gab man deswegen ein Gutachten bei einem renommierten Juristen in Auftrag. Das stützte dann letztendlich auch die Argumentation, dass der extra geregelte Wahlgang für Gewerkschaftssitze bei einer Umwandlung in eine SE beibehalten werden muss.
Und man ging sogar in den Endspurt der Verhandlungen mit einer klaren Ansage, man würde klagen, wenn an dem Wahlgang der Gewerkschaftssitze gesägt werden würde. Zu Beginn haben wir gesagt, dass wir mit diesen Fällen drei Sachen zeigen werden. Die beiden Fälle zeigen wirklich deutlich, dass die Regeln zur Mitbestimmung in der SE in bestehenden Gesetzen nicht ausreichend sind und dass sie Schlupflöcher bieten, um gezielt gegen Mitbestimmung vorzugehen. Zumindest beispielhaft wird das hier deutlich, dass Unternehmen wie SAP oder Olympus diese Rechtsform dazu nutzen wollten. Aber nochmal direkt zurück zum Fall.
Ja, bei SAP war es dann Ende 2015 soweit, dass sich Verdi und die IG Metall im Punkt der Gewerkschaftssitze bei der Umwandlung in eine SE Rechtsklarheit schaffen wollten und machten die Drohung wahr und reichten die Klage ein.
Unser Ziel war, dass das Gericht sagen muss, wenn eine Aktiengesellschaft in eine SE umgewandelt wird, dann müssen auch die gesicherten Gewerkschaftssitze beibehalten werden. Das war unser Ziel. Und wenn das rauskommt, ist es gut. Aber wenn hinterher rauskommt, nee, muss nicht beibehalten werden, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass so ein Urteil ein Dammbruch ist, wo vorher noch Rechtsunklarheit war und deswegen viele Unternehmen solche Schritte nicht gegangen sind, wäre dann hinterher keine Gefahr mehr für die Unternehmen gewesen. Und deswegen war das durchaus ein Risiko, aber wir wollten halt Klarheit schaffen und waren auch recht überzeugt von unserer Auffassung.
Das Rechtsteam hinter dieser Klage bestand aus der Rechtsanwältin Sandra Karlsson, für die Verdi zunächst Martin Lemke und dann Kerstin Järchel, für die IG Metall Daniel Hay, der heutige wissenschaftliche Direktor des IMU, und Sebastian Sick für die Hans-Böckler-Stiftung. Und während diese vier überzeugt von ihrer Auffassung waren, gab es auch andere Stimmen, die befürchteten, dass die Klage scheitern und man damit sich und auch der Mitbestimmung ein Bein stellen könnte.
Ja, denn klar ist auch, dass Rechtsunklarheit zu haben besser ist als Rechtsklarheit, aber in die falsche Richtung. Und besonders laut wurden diese Stimmen, als es die erste negative Entscheidung im Zug durch diese Instanzen gab. Denn nachdem erstmal der Rechtsweg geklärt wurde, ging es endlich zur Sache mit der Frage, können Gewerkschaftssitze ausgeschlossen werden, beziehungsweise muss es das getrennte Wahlverfahren für Gewerkschaften geben?
Wir haben da verloren, beim Arbeitsgericht Mannheim und dann auch beim Landesarbeitsgericht verloren. Da wurde gesagt, ja, im Gesetz steht ja, bei der Umwandlung zur SE müssen alle Komponenten der Mitbestimmung beibehalten werden oder alle Komponenten der Arbeitnehmerbeteiligung beibehalten werden. Da haben die Gerichte aber gesagt, nein, die Komponenten sind nur die Frage Drittelbeteiligung oder Parität und zusätzlich die Betriebsratsebene darf nicht gekappt werden. Aber nicht die Frage innerhalb von der Parität. Und da haben die Gerichte Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht gesagt, nee, es geht nur um die Frage Parität oder Drittel, aber nicht um die Details da drin. Und dann war auch nach dem Landesarbeitsgericht, nachdem wir zum zweiten Mal da verloren haben, die Diskussion groß, gab es auch aus den Gewerkschaften kritische Nachfragen. Und wir haben dann in unserem Viererteam wieder uns intensiv besprochen. Ich war auch tatsächlich sehr dafür, weiterzumachen, weil ich würde sagen, wir haben von Anfang an gewusst, das ist eine Grundsatzfrage. Egal, ob wir Recht bekommen oder nicht. Die Frage ist eine Grundsatzfrage, die für die Unternehmen immense Bedeutung hat und für uns immense Bedeutung hat. Die wird im Zweifel bis zum Bundesarbeitsgericht gehen. Insofern haben wir das vorher gewusst eigentlich. Und beim Bundesarbeitsgericht kann ganz anders entschieden werden als bei den kleineren Gerichten. Insofern war ich sehr dafür, weiterzugehen bis zum Bundesarbeitsgericht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt und haben den Schritt zum Bundesarbeitsgericht gemacht. Und ja, da ist es dann erstmal gut gelaufen für uns. Und ja, dann war die mündliche Verhandlung bei BAG. Da hat man dann schon an den Fragen der Vorsitzenden Richterin gemerkt, dass sie zumindest die Gegenposition ordentlich hinterfragt hat. Ja, und dann haben sie die Vorlage an den EuGH entschieden mit der Frage, was eine sehr schöne Vorlagefrage war, nämlich die Frage, ob es nach der EU-Richtlinie zur SE zulässig ist, wenn man das deutsche Recht so auslegt, dass die Gewerkschaftssitze gesichert sind und es einen getrennten Wahlgang geben muss. Damit hat sich das BAG schon in seiner Meinung festgelegt auf unsere Position, aber eben nur unter dem Vorbehalt, dass der EuGH dem zustimmt. Das BAG hat eben schon Position bezogen. Es hätte auch rein offen den EuGH fragen können, wie muss ich diese Vorschrift interpretieren sozusagen. Aber nein, es hat eine Meinung vorgegeben und gefragt, ist die okay? Und die Meinung war unsere Meinung.
Und es war dann dementsprechend auch im Vorfeld eigentlich klar, dass der EuGH an irgendeiner Stelle mit einbezogen werden muss, weil es eben diese SE-Richtlinie gibt? Oder hätte es auch so ausgehen können, dass das Bundesarbeitsgericht, dass das für sich urteilt?
Gute Frage. Wir haben lange geschwankt, ob wir forcieren sollen, dass es zum EuGH geht. Wir haben bis zum Schluss die Frage aufgespart und nicht forciert. Aber inhaltlich kann man sagen, es ist naheliegend. Wenn das BAG gesagt hätte, ich bin überzeugt, so ist es und ich sehe kein Problem im Europarecht, hätten sie auch selber urteilen können. Aber es war naheliegend, weil die Position aus der Richtlinie kommt. Die deutsche Vorschrift im SE-Beteiligungsgesetz zur Umwandlung in der SE ist wortgleich mit der Vorschrift in der SE-Richtlinie der EU. Insofern war es relativ naheliegend, dass man den EuGH fragt, ob das die richtige Auslegung ist.
Ja, in der dritten Instanz dann ein positives Zeichen. Doch warum hat sich das BAG so in die Richtung der Argumentation der Gewerkschaften gelehnt, Annie?
Ja, das hatte vor allem auch damit zu tun, dass es bereits ein stützendes Rechtsgutachten gab. Und ein weiteres gab das Rechtsteam noch in Auftrag und brachte gleichzeitig noch einen Fachartikel zum Thema heraus, der auch nochmal die Empirie hinter der Praktik der SE als Mittel zur Mitbestimmungsvermeidung aufbereitete. Und wir haben zu Beginn ja auch die Zahlen genannt, die waren damals ähnlich dramatisch.
Und obwohl der Schritt an den EuGH kalkuliert war, eröffnete sich damit nochmal eine ganz neue Problematik. Denn wenn es an den EuGH geht, ist nicht mehr nur noch die deutsche Rechtslage relevant.
Dann wird unabhängig vom Fall, unabhängig von SAP und unabhängig von Deutschland die Rechtsvorschrift angeguckt und gefragt, was heißt es? Und dann im deutschen Gesetz und bisher in der Praxis war es ja so, dass immer die Gewerkschaftssitze, die bisherigen Gewerkschaftssitze bei den deutschen Gewerkschaften geblieben sind. Gleichzeitig stellt sich aber die Frage, ist es nicht eigentlich eine europäische Mitbestimmung in der SE? Also gibt es überhaupt noch ein deutsches Mandat sozusagen?
Wie seid ihr damit umgegangen?
Also unser Ziel war immer noch natürlich rauszukriegen, Gewerkschaftssitze sind gesichert, wenn sie im Mitbestimmungsgesetz vorher gesichert waren. Und es muss wie im Mitbestimmungsgesetz auch hinterher in der SE einen getrennten Wahlgang geben. Zumindest bei der deutschen SE, wenn es eine SE in Deutschland ist, die aus dem Mitbestimmungsgesetz kommt. Wir haben jetzt nicht großgezogen, weil das weitere Rechtsfragen, praktische Schwierigkeiten und auch politische Schwierigkeiten mit sich bringt. Die Frage, was heißt denn das, wenn die Gewerkschaftssitze gesichert sind? Sind es die deutschen Gewerkschaftssitze? Aber wir konnten uns denken, dass der EuGH sich darüber Gedanken macht. Und das hat er letztendlich auch gemacht. Und ja gesagt, dass ja, die Gewerkschaftssitze sind gesichert und der getrennte Wahlgang muss sein. Aber diese Rechte, die vorher in der deutschen Mitbestimmung bestanden für die Gewerkschaften, können jetzt nicht mehr nur deutsch bestehen, sondern müssen europaweit gelten. Das hat sich damit geändert.
Und kannst du dich noch an den Tag der Urteilsverkündung erinnern, als dann der letzte Satz gelesen wurde und das war klar?
Ja, da kommt erst die Pressemitteilung raus, bevor das Urteil rauskommt. Und ich hatte ein Aufsichtsratsseminar hier nebenan Da habe ich die ganze Zeit nebenher auf dem Ticker verfolgt, wann denn hier was vom EuGH kommt. Und als es dann kam, habe ich mich kurz mal verabschiedet und das mir zu Gemüte geführt und einen Luftsprung gemacht und die restlichen Kollegen informiert und dann mit der Pressestelle angefangen zu arbeiten. Und dann gab es von allen Seiten Pressemitteilungen dazu.
Und das war ein wirklich Riesenerfolg. Nach rund 9 Jahren, nachdem sich das besondere Verhandlungsgremium konstituiert hatte, haben die Gewerkschaften ihr Ziel erreicht. Die Gewerkschaftssitze müssen bei der Umwandlung in eine SE bestehen bleiben. Und der Extrawahlgang für die Gewerkschafter bleibt auch.
Ja, da der EuGH aber natürlich grundsätzlich auf die Rechtsvorschriften schaut und eben nicht auf den Einzelfall SAP, war das noch nicht das Ende des Rechtsstreits. Wir erinnern uns daran, was das besondere Verhandlungsgremium aushandeln konnte. Und zwar erstmal den 18-köpfigen Aufsichtsrat mit Gewerkschaftssitzen und auch dem Extrawahlgang. Allerdings mit dieser Option auf die Verkleinerung auf einen 12-köpfigen Aufsichtsrat ohne diese Gewerkschaftssitze und Extrawahlgang.
Doch nach dem EuGH-Urteil war recht schnell klar, so kann es damit dann auch nicht bleiben.
Das BAG hat letztendlich gesagt, die Vorschrift zur Verkleinerung des Aufsichtsrats auf 12 ist insgesamt ungültig und kann auch nicht anders ausgelegt werden und kann auch nicht geheilt werden. Das war für uns nochmal ein Erfolg. Hat SAP anders gesehen? Die haben immer gesagt, ja, muss man interpretieren und kann man anders auslegen. Und wenn, dann nur diese Gewerkschaftsfrage, aber der 12er Aufsichtsrat bleibt bestehen. Aber da hat das BAG gesagt, nee, wenn diese Vorschrift zu den Gewerkschaftsvertretern weg ist, ist das ganze Aufsichtsratskonstrukt beim 12er Aufsichtsrat hinfällig und funktioniert nicht. Insofern ist der 12er Aufsichtsrat weg bei SAP aktuell. Ungültig die Regelung. Was heißt, wir haben nur noch den 18er Aufsichtsrat, wie er aktuell besteht, was erstmal gut ist.
Was wir bis hierhin gehört haben, sind 2 Fälle von Unternehmensgründungen in eine SE. Beide Male sollten Mitbestimmungsmöglichkeiten reduziert werden und beide Male wurde auch dagegen geklagt. Die Ausgangslage und das Urteil allerdings waren höchst unterschiedlich. Und deswegen ist es Zeit, erstmal Bilanz zu ziehen. Annie?
Wir haben hier 2 sehr unterschiedliche Fälle einer Gründung einer SE gesehen, die sich anhand von sehr spezifischen Merkmalen auch unterscheiden. Beispielsweise die verschiedenen Gründungsvarianten bzw. die spätere Nutzung der SE. Die Fälle unterscheiden sich ja schon dadurch, wie die SE gegründet bzw. später eingesetzt wurde. Bei SAP bzw. die SAP AG wurde auf gewöhnlichem Weg umgewandelt in eine SE und der Olympus-Konzern hatte an der Spitze zunächst eine GmbH. Und innerhalb dieses Konzerns wurde dann eine arbeitnehmerlose SE gegründet, die nur einen Tag später als Gesellschafterin der mitbestimmten GmbH eingesetzt wurde. Dadurch wurde die SE zur neuen Holding des Konzerns.
Ein weiterer Punkt, wo sich die beiden Fälle unterscheiden, sind auch die Ausgangslagen und die Folgen für die Mitbestimmung in den Unternehmen. Denn im Rahmen der Gründung einer SE wird ein Verhandlungsverfahren über die Mitbestimmung durchgeführt. Das haben wir jetzt ja schon mehrmals besprochen. Und diese Verhandlungen finden vor dem Hintergrund des sogenannten Vorher-Nachher-Prinzips statt. Dies hatte bei SAP zur Folge, dass die paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat zwangsläufig erhalten bleiben musste, aber im Detail der Ausgestaltung veränderbar war. So kam es bei SAP dazu, dass es eine Option gab, den Aufsichtsrat von 18 auf 12 Sitze zu verkleinern. Außerdem sollte der für Gewerkschaftsvertreter vorgeschriebenen Sitze wegfallen. Und dagegen haben dann die IG Metall und die Verdi erfolgreich geklagt. Bei Olympus hingegen konnte erst gar keine Verhandlung stattfinden, da in den Gründungsgesellschaften und der von diesen gegründeten SE keine Arbeitnehmer existierten. Ohne Arbeitnehmer kann das Verhandlungsverfahren faktisch nicht stattfinden. Und der Rechtsstreit drehte sich dann hier darum, ob das Verhandlungsverfahren nachzuholen ist, wenn die arbeitnehmerlose SE mindestens über Tochtergesellschaften Arbeitnehmer beschäftigt.
Ja, und vielleicht der signifikanteste Unterschied ist natürlich auch die Beteiligung von Gewerkschaften oder Arbeitnehmervertretung. Bei SAP hat es sich frühzeitig angedeutet, dass es sich um einen Präzedenzfall handelt oder zumindest um ein sehr wichtiges Verfahren, um die Mitbestimmung zu verteidigen. Und die Gewerkschaften wurden mit in das klagende Rechtsteam einbezogen und eingebunden. Bei SAP wurde das Vorhaben der Umwandlung zur SE frühzeitig an die Gewerkschaften kommuniziert. Diese hatten außerdem im Verhandlungsgremium auch feste Sitze und konnten so versuchen, auch Einfluss zu nehmen auf den Ausgang dieser Situation. Und bei Olympus gab es ja diese arbeitnehmerlose Vorrats-SE, damit eben auch keine Arbeitnehmenden und somit auch kein Verhandlungsgremium, das eingesetzt werden konnte, der im Zweifel auch Gewerkschaften hätte anhören oder einberufen können. Deswegen war die Ausgangslage hier schon eine ganz andere. Und mit der Frage, ob dieses Verhandlungsverfahren denn nachzuholen ist, wenn eine SE dann tatsächlich auch aktiviert wird. Und Ziel des Verfahrens war es, die vormals in der GmbH bestehende Drittelbeteiligung auch in der eingesetzten SE zu erreichen und zu übernehmen. Aber Unterstützung von den Gewerkschaften organisiert sich der Konzernbetriebsrat leider nicht. Das könnte eben auch damit in Zusammenhang gestanden haben, dass die Gewerkschaften bei der vormaligen Drittelbeteiligung nicht auf der Ebene des Aufsichtsrats im Unternehmen vertreten waren. Denn die festen Sitze für Gewerkschaftsvertreter und Vertreterinnen gibt es in der Drittelbeteiligung nicht, anders als bei der paritätischen Mitbestimmung. Und so wurde es eben versäumt, auch gewerkschaftliche Netzwerke in zum Beispiel die Wissenschaft oder Forschung, aber auch in der Praxis nutzen zu können und auch einbringen zu können bei diesem Verfahren. Die Gewerkschaften hatten im Prinzip überhaupt keine Handhabe und somit auch nicht die Möglichkeit, das Verfahren überhaupt zu begleiten.
Und durch Sebastians Ausführungen im SAP-Prozess wird ganz deutlich, wie viel Zeit und Expertise seitens der Gewerkschaften und der Arbeitnehmervertretung in diesen Fall und auch in die Verhandlungen einfach geflossen sind. Man könnte also die These aufstellen, dass das Urteil des EuGH zum Fall Olympus anders ausgefallen sein könnte, wenn Gewerkschaften im Prozess selbst und auch in die Verhandlungen mit eingebunden worden wären. Es scheint so zu sein, dass es gerade die Gewerkschaften braucht, die diese Rechtslücken erkennen und dann mit dem an der Stelle benötigten Fachwissen auch diese Lücken schließen und begleiten. Ganz gut veranschaulichen lässt sich das auch nochmal an den Vorrats-SE an sich, die ja bei Olympus eine entscheidende Rolle gespielt haben.
Die SE-Verordnung und die SE-Richtlinie gehen mit Blick auf die Gründungsvarianten eigentlich von operativ tätigen SEs aus. Vom Sinn und Zweck her und auch dem Vorher-Nachher-Prinzip ist es so, dass die Vorrats-SE da eigentlich nicht mitgedacht ist.
Aber wie kann es denn dann sein, dass es sowas wie so eine Vorrats-SE überhaupt gibt? Das verstehe ich
nicht. Da kam mal einer und hat das ausprobiert. Das ist der einfache Grund. Weil wir haben ja in der SE-Verordnung die klare Vorschrift, dass, wenn ich eine SE gründen möchte, ich immer dieses Beteiligungsverfahren durchzuführen habe. Und dann kam einer und hat gesagt, naja, ich habe hier eine SE, die hat gar keine Beschäftigten, also kann ich dieses Verfahren nicht durchführen. Ich möchte aber trotzdem, dass die SE eingetragen wird, also gegründet werden kann. Und dann ging der zum entsprechenden Gericht und hat darauf geklagt. Das OEG Düsseldorf sagte dann 2009, ja, wenn keine Beschäftigung vorhanden ist und ich dieses Verfahren nicht durchführen kann, dann muss ich die Vorschrift der SE-Verordnung entsprechend auslegen, dass in diesem Fall sie keine Anwendung findet. Und dann hat man infolge dieser Entscheidung in Deutschland innerhalb der juristischen Fachwelt aber die Meinung herausgebildet, nun gut, wenn dann aber diese ohne Arbeitnehmer gegründete SE später aktiv wird, dann habe ich das Verfahren nachzuholen.
Im Übrigen ist diese Meinung so weit verbreitet, dass das BAG, das Bundesarbeitsgericht, bei seiner Frage an den EuGH vorausgesetzt hat, dass die Beteiligungsverfahren nachgeholt werden müssen. Und genau da hat der EuGH jetzt angesetzt und gesagt, nein, das müsse in solchen Fällen nicht nachgeholt werden. Und Stand jetzt, ganz frisch von gestern, kurz vor der Aufnahme, folgt das Bundesarbeitsgericht der Argumentation des Europäischen Gerichtshofs. Der Antrag des Konzernbetriebsrats wurde damit zurückgewiesen, was bedeutet, dass das Bundesarbeitsgericht auf Grundlage des EuGH entschieden hat und das Beteiligungsverfahren im Falle des Einsatzes einer arbeitnehmerlosen SE als Holding nicht nachgeholt werden muss. Begründungen sind heute am Tag der Aufzeichnung jetzt noch nicht weiter bekannt. Aber auch wenn wir jetzt die genauen Hintergründe noch nicht wissen von dieser Entscheidung, ist diese Entscheidung fatal, denn...
Also, es gibt dann keine Möglichkeit mehr, über die Gerichtsbarkeiten hier etwas zu regeln. Man kann dann verwandte Fälle vielleicht nehmen und die an entsprechende Stelle treiben, um zu gucken, ob man da nicht nochmal eine andere Entscheidung herbeiführt. Aber der einzige Weg hier, wirklich vernünftig etwas ändern zu können, ist durch den Gesetzgeber, sowohl national als auch auf europäischer Ebene. Also zum einen müsste man vermutlich die SE-Verordnung und die SE-Richtlinie einmal aufschnüren und sich mit diesem Thema Vorrats-SE befassen. Aber man kann auch auf deutscher Ebene tätig werden und die sogenannte Missbrauchsklausel, den Missbrauchstatbestand konkretisieren. Weil es gibt eine Vorschrift im europäischen Recht, die heißt Verfahrensmissbrauch. Und da steht drin, eine SE darf nicht dazu verwendet werden, Mitbestimmungsrechte vorzuenthalten oder zu entziehen. Und diese Vorschrift ist in dem deutschen SE-Beteiligungsgesetz 1:1 quasi übernommen. Und das hat der EuGH in seiner Entscheidung angedeutet. Es bleibt dem deutschen Gesetzgeber unbenommen, hier etwas konkreter zu formulieren, was denn Missbrauch sein könnte. Es braucht dann objektive Kriterien und ein subjektives Element, also Absicht. Das gibt natürlich in gewissem Maße etwas enge Voraussetzungen. Also Absicht zu unterstellen ist immer schwierig. Aber der deutsche Gesetzgeber könnte einen Kriterienkatalog beispielsweise entwickeln, der dann auch so ein Vorgehen wie bei Olympus erfassen würde, der dann ein absichtsvolles Vorgehen, ein missbräuchliches Verhalten fingiert.
Beide Akten, sowohl SAP als auch Olympus, können wir heute nicht ganz abschließen. Zwar steht bei SAP ein positives Urteil am Ende des Rechtsstreits, die mit großer Kraftanstrengung errungene Mitbestimmungsvereinbarung allerdings ist nach diesem Urteil hinfällig und wird nun vermutlich mit dem SE-Betriebsrat neu verhandelt.
Diese Schlupflöcher, von denen wir zu Beginn gesprochen haben, die SE-Gesetzgebung hat, die zeigt uns eben dieser Fall von Olympus ganz klar. Denn wenn diese Praxis Schule machen sollte, könnte man durch den Einsatz einer arbeitnehmerlosen SE als Holding Mitbestimmungsstrukturen auf Holding-Ebene aushebeln. Auch hier ist klar, dass das nicht so kommen muss und sowohl meine Kollegen und Kolleginnen am IMU, aber natürlich auch die Gewerkschaften stellen sich dieser Entwicklung mit Vehemenz entgegen und sehen dieses Problem auch und kümmern sich darum, den Gesetzgeber an dieser Stelle in die Pflicht zu nehmen. Gesetze lassen ja häufig Interpretationsspielraum zu und wenn sich natürlich dann spitzfindige Anwälte auf die Suche nach den Lücken in der Gesetzgebung machen und dem grundsätzlichen Kern des Gesetzes so extrem widersprechen und die Gerichte dieses Vorgehen dann eben in den entsprechenden Prozessen auch nicht widersprechen, sehen wir auf jeden Fall ganz klar den Gesetzgeber in der Pflicht, diese Lücken zu schließen und damit eben auch den Missbrauch zu verhindern.
Ja, und bereits im Koalitionsvertrag der ja jetzt vergangenen Ampelregierung wurde die SE-Problematik ja schon gesehen. Man wollte hier im deutschen Gesetz, so wie Felix es auch vorgeschlagen hatte, nachschärfen. Allerdings ist auch Stand jetzt äußerst fraglich, ob die nun verbleibende Minderheitsregierung insbesondere jetzt auch die Schließung der Mitbestimmungslücken bei der SE noch in den Bundestag überhaupt einbringen wird.
Ja, wir als Hans-Böckler-Stiftung und insbesondere eben auch am IMU befassen uns engmaschig mit dem Thema und immer wieder. Sebastian hat dazu schon im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Mitbestimmungsreport, den Mitbestimmungsreport Nummer 81 zum Thema Erosion der Mitbestimmung veröffentlicht und Felix vor ein paar Tagen ebenfalls einen Report zum Thema. Wir forschen zu den aktuellen Zahlen und bezüglich der Mitbestimmungsvermeidung und Ignorierung bei SE-Konstruktionen, um diese Entwicklung nachvollziehen zu können, das auch in Teilen zu reporten. Und am Ende des Tages bleiben diese Ergebnisse natürlich nicht einfach nur in der Schublade liegen, sondern fließen in Papiere und auch Forderungspapiere für die Politik ein, auf nationaler wie eben auch auf europäischer Ebene. Und vor diesen Hintergründen ist zu erwarten, dass auch die Gewerkschaften hier in Zukunft mehr klagen werden. Und ich möchte an der Stelle eben auch ja vielleicht nochmal appellieren an Mitbestimmungsakteure und Akteurinnen, die jetzt hier heute zugehört haben, dass das in unser aller Hand liegt, über die Thematik zu sprechen und das zu skandalisieren, aber auch zu sensibilisieren, zu informieren und dass wir alle als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen dienen können, um den Wert der Unternehmensmitbestimmung eben zu wahren.
Und das war sie dann, unsere fünfte Folge des Podcasts Fokus Aufsichtsrat zum Thema Mitbestimmungsvermeidung. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie wir und seid dann auch bei der nächsten Folge mit dabei.
Ja, das hoffe ich auch. Bis zum nächsten Mal.
Fokus Aufsichtsrat, das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.